Das ist Selbst und Unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und ich spreche heute mit Nancy von Global Refresh über Verkaufsstrategien auf Instagram. Aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder einen Gast, und zwar die Nancy von Global Refresh. Und sie ist Instagram- und Social-Media-Expertin, macht also was Ähnliches wie ich. Und ich schaue momentan nicht so super viele Stories, Nancy, von anderen. Aber ich komme eigentlich immer gern bei dir vorbei, weil du für mich so eine krasse Gelassenheit ausstrahlst. Und ich wette, ich sag das jetzt einfach mal so, wenn ich richtig Liebeskummer hätte, ne, und ich würde dich anrufen, um mich mit dir treffen, ich wette, nach einer Stunde wird es mir wieder gut gehen. Ich würde denken, ach, ist doch alles nicht so schlimm. Welt ist eigentlich voll schön. Aber bevor ich hier weiterlaber, stell dich doch mal bitte kurz vor.
Ja, hallo an alle, und ich glaube, du hättest recht, das wäre mega cool, weil danach, wenn wir beide so rausschwimmen und sagen, ach, fuck off, andere Mütter und so, ne? Also ich denke, da hast du schon gut getroffen, und du hast eigentlich schon gut eingeleitet. Also ich lebe und liebe das Thema Social Media und Instagram, glaube ich, genauso leidenschaftlich wie du, und ich finde es auch mega cool, dass du in den Podcast mich eingeladen hast, um einfach mit diesem Klischee aufzuräumen, dass wir uns als Konkurrenz ansehen, wobei wir eher Mitbewerber sind. Und ich hätte das Thema, weil du sagst, du hast wegen den Stories nicht verfolgt, ich hatte das Thema, glaube ich, vor 2 Tagen, dass ich Empfehlungen gegeben habe, auch mit Mitbewerbern sich zu connecten oder auch einfach da Kommentare sich gegenseitig dazulassen, einfach für gegenseitigen Support, und hatte dann ja eine Rückmeldung bekommen, dass jemand die Empfehlung nicht so super findet, bei der Konkurrenz abzugrasen. Und dann habe ich halt gesagt, das ist ja auch jedem seins, ne? Also mein Instagram, meine Regeln. Und kann das machen, wie ich möchte. Aber es ist ja auch so ein Mindset-Ding, ob ich denjenigen als Konkurrenz ansehe oder als Mitbewerber. Für mich existiert so ein Wort wie Konkurrenz gar nicht, weil wir sind alle so, so unterschiedlich. Also ich meine, du bist so krass unique, ich bin krass unique, und wir haben genauso die krass unique Community, die halt einfach darauf abfährt. Und du machst halt anderen geilen Scheiß, und warum sollen die nicht uns beiden folgen? Und noch ganz vielen anderen, ne? Und deswegen finde ich das total cool. Das ist so ein bisschen so meine Werte, auch so, die ich so lebe, dass eher so Gemeinschaft, Passion teilen, und ja, so richtig gestartet ist bei mir eigentlich schon mega lang her. Damals war noch Facebook so ganz up to date.
Wow, old school.
Ja, richtig old school. Und ich habe damals, also ich war 11 Jahre lang im Großkonzern festgehangen, so richtig schön 9-to-5.
Als Social Media Frau oder?
Nee, wahrscheinlich so nicht. Als stupide Sachbearbeiterin. Ich habe quasi jeden Tag Zahlen eingetippelt, wow, und habe gar nicht den... Also so, weißt du, so life makes no sense to me. Und ich hatte einfach keinen Impact auf das Leben von anderen. Und ja, keine Ahnung, das ging dann, also ich habe echt lange gebraucht, ne, wenn man sich so sagt, 11 Jahre lang. Also das Geld war halt mega gut. Angesehene Großkonzern, ich hatte flexible Arbeitszeiten, ich hatte richtig viele Urlaubstage. Aber ich habe halt wirklich nur gedacht, okay, ich arbeite für meinen Urlaub, hab da mega Geld, hau dann die Kohle raus, lebe halt voll den Larry 2 Monate oder 1 Monat, und dann komme ich wieder an den Arbeitsplatz, wo ich mir denke so, okay, was mache ich hier eigentlich, ne? Und das hat echt lange gedauert und ganz viele Urlaube, ne? Nach jedem Urlaub bin ich zurückgekommen und dachte so, okay, also ich war zwischendrin auf Hawaii, ich glaube, mit Hawaii hat es auch angefangen, so 6 Wochen alleine am Arsch der Welt, und da war eigentlich so, okay, ich bin danach zurückgekommen, dachte mir, okay, ich muss echt was ändern, und bin direkt am 2. Tag zu meinem Chef gesagt, habe gesagt, okay, ich bin zurück, ich hätte gerne Teilzeit.
Nicht schlecht.
Und habe gesagt, ja, für mich geht nur noch eine 4 Tage, Woche, klar, ansonsten muss ich kündigen. Und wie es immer so ist, ne, wenn man das ausstrahlt, dass man sagt, okay, hier gibt's keinen Kompromiss. Und die alle, okay, Nancy, geh 4 Tage. Und ich dachte erst am Anfang, die denken, hammergeil. Was ist mit der Alten, ey? Die kommt aus 6 Wochen oder ein paar Weile wieder und will erstmal schön Teilzeit arbeiten geht.
Ja.
Aber weiß nicht, das war so ein inneres Knowing, dass ich das einfach so rübergebracht habe. Und dann habe ich an meinem freien Tag immer an dem Social Media Business rumgewerkelt, beim Gründungscoaching und verstehe. Alles sowas. Ja, weißt du, wir Frauen sind da manchmal so ein bisschen Sicherheit und so, ne? Und deswegen habe ich, glaube ich, auch 1 Jahr gebraucht.
1 Jahr bist du quasi zweigleisig gefahren.
1 Jahr bin ich zweigleisig gefahren, genau.
Okay. Wow.
Bis ich gesagt habe, okay, Leute, Jussi, das war 2019 im September, da war ich noch in Vietnam backpacken für 3 Wochen. Und da hatte ich mich gerade gegründet und ich dachte mir halt, wie krass das ist. Die Leute haben so wenig und sind so happy, ja, und ich habe so viel und bin so unglücklich. Ja. Und habe gedacht, wenn ich meinen kompletten Lebensstandard runterschraube, ich habe echt wirklich alles runtergeschraubt vom Handyvertrag, Miete, alles verkauft, was nicht ging und habe einfach mal alles zusammengerechnet und habe mir dann mal durch den Kopf gehen lassen, wie lange ich eigentlich überleben könnte, wenn ich nicht einen müden Cent verdiene. Und das war dann so, okay, nee, Leute, ich bin aus Vietnam wiedergekommen, habe die Kündigung über den Tisch geschoben, habe gesagt, es geht einfach nicht mehr. Ich höre zum 31.12. magisches Datum
mega auf. Geil. Wann war das? Vor wie vielen Jahren?
Das war 31.12.2019. Also letztes Jahr war quasi mein erstes volles Jahr Selbstständigkeit.
Ah, verstehe. Das heißt, du bist jetzt im 2. Jahr deiner Selbstständigkeit und vor 3 Jahren hast du zweigleisig noch gefahren und warst angestellt und hast noch deine Selbstständigkeit aufgebaut und du, ich glaube, das interessiert ganz, ganz viele Hörerinnen. Ab welchem Punkt wusstest du, okay, ich kann jetzt kündigen, ich verdiene jetzt genug Geld oder hast du vielleicht auch Gründerstipendien oder sowas bekommen?
Nee, also ich will auch gar keine Illusionen aufkommen lassen. Ich bin immer noch in einem Teilzeitprojekt angestellt. Also es ist vom Land und Bund Brandenburg, habe ich Teilzeitprojektstelle. Die ist aber einfach so gigantisch geil. Ich habe nicht gesagt, ich bewerbe mich jetzt. Ich brauche noch irgendwas, sondern ich habe halt geguckt, ich dachte mir so, ach, so ein Teilzeitding, wo du sagst, okay, hast du so ein bisschen safe und kannst entspannen und auch mit Kunden arbeiten, wo du richtig Bock hast, ne? Und dann sind da so viele coole Projekte aufgeploppt bei uns gerade in der Zeit und jetzt arbeite ich in einem Digitalisierungsprojekt und helfe quasi KMUs bei uns in der Region, ihre Marketing- und Kommunikationsprozesse zu digitalisieren und das ist so same, was ich in der Selbstständigkeit mache. Also gefühlt ist es wie ein Kunde, mein Unternehmen, die sind alt, die sind so mega nett, jung, flexibel, haben gesagt, Nancy, willst nach Mexiko? Mega geil.
Boah, ist das geil. Ja, dazu muss man vielleicht auch nochmal erklären, Nancy. Du hast ein kleines wichtiges Detail vorhin übersprungen. Die Nancy, die sitzt gerade in Mexiko, lässt sich schön den Arsch bräunen.
Ja, wirklich. Also hättest du das vor 1 Jahr gesagt, hätte ich gesagt, ey, no fucking way. Aber es war immer mein größter Traum. Aus dem Ausland, ich reise immer so super gern und ich hasse den Winter. Ich hasse es, wenn es so grau ist, bin mega wetterfühlig. Und deswegen war, sobald es geht, muss ich hier weg. Und meine Assistentin und Freundin, die hat gesagt, Nancy, ich habe Mexiko gebucht, hat sie mir so im November erzählt. Und ich dachte mir, scheiße, die Sau haut jetzt ab und lässt mich hier zurück. Ich habe gesagt, Tina, ich muss mitkommen. Und dann habe ich Flüge recherchiert, wir haben Unterkünfte gebucht und ja, jetzt bin ich einfach mal bis Ostern erstmal.
Ach, fangeil. Hast du richtig gemacht, hast du richtig gemacht, ja. Und vielleicht nochmal zurückzukommen auf, dass du jetzt eine Teilzeitstelle hast und gleichzeitig aber auch selbstständig bist und deine Kundinnen und so weiter hast. Also da finde ich, ist es auch immer ganz, ganz wichtig, immer wieder zu reflektieren und zu gucken, was gefällt mir, was möchte ich machen. Möchte ich diese Teilzeitstelle nehmen, bin ich damit glücklich, dann nimm sie. Ne? Viele haben ja so im Kopf so, ja, also entweder du bist ja so eine richtige Selbstständige und hast irgendwie 100% Einnahmen aus X oder halt nicht. Und ich finde das halt so schön und es steht auch so für deine, diese Leichtigkeit, die du so immer mitbringst, dass du halt selber entscheidest, so wie dein Business aussieht. Und wenn es eine Teilzeitstelle ist und es macht dich happy und du kannst all das tun, all deine Ziele verwirklichen, wie zum Beispiel jetzt in aus Mexiko arbeiten, dann ist das doch perfekt gelaufen, oder?
Ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute zu mir gesagt haben, ja, Nancy, aber irgendwann, da musst du dich entscheiden, ne? Da musst du schon sagen, hier selbstständig oder, und ich denke mir so, wer sagt das? Also ich antworte, meine erste Antwort ist immer, wer sagt das? Und dann fangen die Leute an nachzudenken, alle? Und dann denke ich mir, ja, aber ich bin nicht alle und ich feiere halt meinen Teilzeitjob. Wenn man damit unglücklich ist und dann wirklich kündigen oder such dir einen Teilzeitjob, der echt geil ist, weil es gibt so viele coole Projektstellen, wo man einfach 20 Stunden arbeitet, die so auch viel fürs Gemeinwohl machen oder so für Digitalisierung, was auch immer so euer Interesse ist. Und ich glaube, es hilft ganz vielen am Anfang. Also ich glaube auch, ich werde diese Projektstelle auch bis zum Ende durchziehen. Die geht 3 Jahre, weil ich finde es einfach mega geil, was ich für einen Impact damit machen kann. Und wenn man sich so, ich wusste gar nicht, zum Beispiel Tobias Beck arbeitet ja immer noch als Fluggastbegleiter in Teilzeit. Und das hat er letztens erzählt, ich dachte mir, Alter, crazy, aber so verliert man nie den Bezug auch zur Reality. Und man kann Dinge mitnehmen von der Selbstständigkeit und Dinge mitnehmen von der Anstellung. Und ich habe ja derzeit auch eine Assistentin und 4 Praktikantinnen. Und viele Leute sagen, Nancy, kündige doch einfach deine Projektstelle. Und dann mach das alles. Und ich so, ich will aber beides haben. Ja. Ich will einfach beides haben. Ja. Ich will Praktikanten haben, ich will ein eigenes Team haben und ich will trotzdem mein Projekt machen.
Why not? Weißt du, warum nicht alles mitnehmen? Ich habe mich selber dabei erwischt letztens, weil eine Followerin unter meinen Post geschrieben hat, dass sie momentan so ziemlich auf dem Zahnfleisch geht, weil sie eine Angestelltenstelle hat und gleichzeitig noch selbstständig ist. Und ich habe so geschrieben, warum kündigst du nicht? Und sie so, ja, weil ich beides liebe. Und dann dachte ich, krass, Leute, du bist so dumm. Ich denke halt auch immer direkt so, ja, angestellt sein. Oh, die Arme.
Das arme Kind. Aber es ist ja in den meisten Fällen auch so, ne?
Es ist oft so, aber es ist natürlich auch das, ne, was ich verkaufe. Also ich verkaufe dieses raus aus der angestellten Falle, rein in die Selbstständigkeit. Und das deckt aber natürlich eine ganz bestimmte Persona ab, ne? Und dass es da aber natürlich auch welche gibt, die lieben einfach ihren Angestelltenjob, weil es geil, gibt es natürlich ganz genauso. Ja.
Ja, genau. Ja, und bei mir ist es so, ich verkaufe eher so das Thema Unabhängigkeit von Meinung anderer, von finanziellen Bedenken und unabhängig seine, von allem, seine Vision verfolgen. Und das kann man halt halt auch mega, wenn man beide Sachen macht. Das finde ich mega interessant.
Schön. Wenn wir dann mal auf die, oder was ich vielleicht noch gerne wissen würde gerade, das wäre bestimmt auch interessant für unsere Hörerinnen. Wie bist du an den Job gekommen in der Teilzeitstelle? Gibt es da bestimmte Plattformen, die du empfehlen kannst? War das Mund-zu-Mund-Propaganda? Kannst du da Tipps geben?
Also ich hab schon einmal in der Woche schon so meine Plattform gecheckt, ne?
Yes.
Und also überwiegend bin ich auf Indeed unterwegs. Ich gucke aber auch manchmal bei Facebook-Jobs rein. Oder ich habe halt so spezielle, keine Ahnung, Plattformen, wenn man jetzt innerhalb seiner Stadt guckt oder wenn man jetzt weiß, welche Träger Projekte vom Land und vom Bund umsetzen, ne? Also so Förderprojekte, dass man sich einfach bei diesen Projektträgern und Initiatoren einfach immer mal schaut, was haben die so für Jobangebote oder was für Projekte kommen jetzt halt in dem Jahr raus, ne?
Sehr gut. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich glaube, da können ziemlich viele was mit anfangen. Dann wollen wir doch mal.
Nee, bloß wollte ich bloß nur reinwerfen, gerade bei Projekten, wenn es darum geht, so Assistenten, Organisatoren für Veranstaltungen, Social Media, Marketing, da wird halt super viel gesucht und die finden einfach niemanden, der das besetzen will, weil Teilzeit und dann nur temporär ist halt eine super kleine Zielgruppe und das ist halt einfach perfekt. Also ich hätte auch 3 Zusagen bei 3 Projekten, weil es so konkurrenzlos ist, wer sich dafür interessiert. Und wenn man einen Job hat, also selbstständig ist und dann halt noch so einen finanziellen Sicherheit sucht, ist das halt mega perfekt.
Geil. Hammer. Ich feiere dich, Nancy. Dann lass uns doch mal auf die andere Seite gehen, die andere Seite der Macht, und zwar die Selbstständigkeit. Mich interessiert ja immer, wie so deine Verkäufe, dein Launch, deine Verkaufsstrategien und so weiter auf Instagram funktionieren. Aber lass uns erstmal vielleicht mit was anderem anfangen. Du hast ja vorhin schon gesagt, oder das Wort Community in die Hand genommen. Was bedeutet für dich Community auf Instagram?
Also ich würde sagen, Community auf Instagram ist so mein Inner Circle, mein sicherer Hafen. Das ist eigentlich alle die es durch den Filter schaffen. Also ich sage immer so, Instagram und gerade so meine Stories sind mein Filter. Und am Anfang macht man sich halt so viel Mindfuck, so soll ich das jetzt sagen, soll ich das jetzt nicht sagen. Und ich kann einfach nur jeden bestärken, sagt wirklich allen Scheiß, der euch durch den Kopf geht, weil somit filtert ihr echt wirklich ist gar nicht meins, mit dem würde ich nicht mehr am Kennenlerngespräch führen wollen, zu was für geile Kunden, mit denen gehe ich auch mal einen Kaffee trinken. So, wisst ihr? Und alle, die es durch diesen Filter schaffen, sind so die Community schlechthin. Und mit denen schreibe ich, mit denen interagiere ich, die kenne ich schon, die sind seit Anfang an mit dabei. Und das ist halt so lustig, immer wenn ich so polarisierende Themen preisgebe, wie gut dieser Filter wirkt halt, ne? Und man verliert dann halt zwar ein paar Leute, also ich habe zum Beispiel irgendwann mal über das Thema Periode, Zyklus, und dass es mega geil ist als Selbstständiger, dass ich einfach mal vollen Larry machen kann an dem Tag und schön bei Netflix auf der Couch chillen kann. Und da hat mir jemand geschrieben, ja, also ich finde das hier jetzt nicht so cool, was hat eine Periode mit Business zu tun? Und dann dachte ich mir gleich, nee.
Ciao. Tschüss, ciao, Jochen, genau.
Und das ist mega geil, dass ich so filtern kann. Und ich könnte es noch besser machen, weil ich merke manchmal, ich habe noch Kennenlerngespräche, wo der Funke nicht so 100% matcht. Aber ich merke auch manchmal, ich habe gar keine Kennenlerngespräche. Manchmal, ich glaube, die ich noch Kennenlerngespräche habe, das sind überwiegend die so, I don't know. Und die anderen sagen schon, nennt sie ja, ich will kein Gespräch, wo kann ich buchen, wo kann ich überweisen, fangen wir dann und dann an. Und das ist halt das, was dieser Filter bewirkt. Dass die Leute wissen, was sie kriegen und einfach sagen, ich habe Bock und ich muss mir auch nicht mehr die Platte machen, weil bisher war es immer ein Match.
Ja, ich liebe diesen Ausdruck mit dem Filter, weil du sagst es, wenn ich Kennenlerngespräche führe für mein großes Intensivcoaching, dann ist es bei 90% der Fällen, dass die kaufen. Und ich sag mal, 90% von denen, die kaufen, die sagen mir am Anfang, Luna, du brauchst deinen Text gar nicht mehr erzählen. Ich unterschreibe, ich möchte zahlen, ich möchte kaufen, ich will dieses Coaching. Und dann ist es noch so, ja gut, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, sollen wir noch ein bisschen quatschen? Und das ist es eben, ne? Oder wir beide, wir geben halt so viel Preis und zeigen uns halt auf Instagram und in den Stories und nehmen die Leute so mit durch unseren Alltag und zeigen uns halt in unserer unvollkommenen Perfektheit, sag ich mal, dass halt auch die zu uns finden können, die gut zu uns passen, auf einer persönlichen Ebene. Und das sind halt auch dann die Kundinnen, mit denen es Bock macht zu arbeiten, wenn man sich halt auf einer emotionalen Ebene versteht und die einen dann auch gerne weiterempfehlen. Um jetzt nochmal zurück zur Community zu kommen. Ist eine Community immer dafür da, um Kundinnen zu bringen? Oder was bedeutet die Community sonst noch für dich?
Also Community bedeutet für mich auch ganz viel Inspiration, Ideengeber. Wenn ich Nachrichten kriege, nennt sie, benutzt so viel Fachbegriffe. Ich weiß gar nicht, was das und das Wort heißt, denke ich mir, hat sie recht? Sollte ich erstens einen Beitrag drüber machen und zweitens nicht so in meinem Fach Chinesisch rumschwafeln, sondern vielleicht mal wieder so ein bisschen mich erden. Und das ist halt mega geil, das Feedback, was man halt auch bekommt. Und für mich ist es auch Anerkennung, ne? Anerkennung, dass wir so viel Arbeit und so viel Zeit reinstecken und wenn dann wirklich so mega süße Nachrichten kommen oder Beiträge mega gefeiert werden oder die Teilnehmer auch wirklich in die Workshops kommen, obwohl das ist jetzt nicht mal das Wichtigste, sondern einfach, dass ich wirklich das Feedback bekomme und die Anerkennung für den ganzen Fleiß und Scheiß und Schweiß, also alles, was ich da so reinstecke.
Geil, dann gehen wir doch mal so einen Schritt weiter und ich würde nämlich gerne noch mit dir über deinen Content reden und über deine Verkaufsstrategie. Dein Content ist ja viel auch so Erklärvideos und kleine Tutorials und so weiter. Was macht dir persönlich am meisten Spaß, wenn du was postest?
Ja, also am meisten Spaß macht mir eigentlich so alle Themen so rund ums Videomarketing, Reels, das auch so in neue Dinge reinzuschnuppern, neue Sachen auszutesten, dass ich jetzt, also ich weiß momentan, bediene nicht die klassische Nische. Und alle sagen, Nancy, du musst irgendwie mal deine Nische finden. Und ich denke mir, Alter, geht mir ja nicht alle auf den Sack. Will ich nicht. Ich finde halt alles spannend. Ich kann mich nicht entscheiden und ich will mich auch nicht entscheiden. Und die, die es geil finden, finden es geil. Und die, die sagen, dann Nancy, irgendwie ist bei dir mal so bunt. Ich weiß nicht, welches Thema es ist. Dann sage ich, I'm sorry, aber ich kann ja nicht irgendwas aus mir rauspressen, was noch nicht da ist. Und deswegen, ich habe da auch nichts, wo ich sage, okay, das ist super fest, aber ich finde es halt mega spannend, alles, was so mit Video ist, Storytelling, Reels und ja, dazu macht es mir dann auch Spaß, irgendwie Angebote zu machen, ne, und Workshops zu kreieren und das auch in meinem 1:1 mehr zu intensivieren.
Geil. Genau. Geil. Hast du so eine tägliche Content-Routine?
Nee, ich bin nicht täglich. Das Einzige, was täglich ist, sind meine Stories, außer am Wochenende. Da sage ich, okay, nur was alles kann, nichts muss, ne? Aber ansonsten ist wirklich, also meine richtige Routine habe ich jetzt auch echt erst durch mein Team gekriegt, weil ich muss sagen, alleine man schiebt. Ich habe so viel Kundenarbeit im Dezember gehabt, dass ich wirklich nichts geschafft habe für mich, obwohl ich immer predige, ihr müsst jetzt Zeit für euer Marketing einplanen. Ja, und ich war dann selber so, scheiße, ich schaffe nicht mal einen Post zu machen. Was dann auch so der Zeitpunkt ist, wo ich sage, ich hole mir Hilfe, auch wenn ich noch so klein bin, ist mir egal, weil ich arbeite halt doch eher effektiver in einem kleinen Team. Ich brauche Leute, die mir in den Arsch treten, die können mir auch gerne in den Arsch treten und die Deadlines und Nancy, du musst dir noch was abgeben, damit wir hier den Content raushauen können. Und das klappt so geil jetzt im Januar. Also das sind wirklich die absoluten Oberschätze. Und wir machen jetzt einmal im Monat eine Grobplanung. Also ne, dann gucken wir schon mal, okay, welche Themen habe ich, was finde ich geil, was müssen wir unbedingt machen. Und gucken dann, dass wir aus den Themen auch noch andere Sachen ableiten. Regelmäßige Story-Formate zum Beispiel oder Real-Ideen, die wir aus Beiträgen umsetzen oder Real-Ideen, die wir zum Beispiel aus TikTok gefunden haben. Und gucken dann auch, okay, auf welcher Plattform, was lässt sich daraus zum Beispiel jetzt für LinkedIn machen, weil wir jetzt sagen, wir fangen jetzt an, auf LinkedIn wenigstens ein paar Expertise-Beiträge zu machen. Und genau,
nice. So geil.
Ist das so die Monatsplanung. Geil. Und so wöchentlich tun wir es ein bisschen präzisieren und haben da so eine Excel-Liste, zippeln wir alles ein und Fabi macht aus jedem Post ein Asana. Aufgabe und da weist sie dann jedem so die Aufgaben zu, mir und sich und allen anderen, die so noch mit dran beteiligt sein könnten. Und ich war noch nie so strukturiert wie mit denen, aber ich merke halt, wie gut mir das tut, dass da jemand ist, der das alles für mich macht, weil ich bin eher so der, ich liebe Konzepte, ich liebe Strategien, ich habe übelst die Ideen, ich brauche aber jemanden, der das mit mir umsetzt.
Ja, ja.
Weil sonst verliere ich übelst schnell die Lust.
Ja. Ich weiß, ich kenne das so gut. Welche Aufgaben hast du abgegeben und welche machst du selbst?
Das war so ein bisschen Findungsphase. Ich glaube, es ist auch immer noch Findungsphase. Abgegeben habe ich eigentlich so dieses ganze Organisatorische, dass ich einfach nur meine Ideen aufs Papier klatschen kann und jemand anderes das dann strukturiert, ne? Und Fabi trägt das dann alles bei uns ein und schreibt das ins Asana und weist die ganzen Aufgaben zu. Und ich habe dann, nachdem ich so meinen ganzen Scheiß aus dem Hirn rausgekippt habe, nur noch, okay, ich muss das machen, super Fabi, danke. Community Management unterstützen sie mich, weil es ist einfach so viel und durch die Zeitverschiebung hier habe ich ja noch so einen super begrenzten Zeitraum, wo ich was machen kann und das war eigentlich gar nicht so gedacht, aber es war die beste Zeit, mir die Mädels reinzuholen, wo ich jetzt halt auch hier bin, weil die das halt so gut managen, dass sie da mir auch sagen, okay, dann sie guck mal hier und da und ja und ansonsten Videos schneiden. Ich habe ja meinen Reels-Workshop abgedreht und dachte mir, ja scheiße, das muss ja auch noch einer schneiden. und ja, da, die waren gleich Aufopferungsfall dabei, so hier, schneiden wir dir. Und dann, manche Sachen mache ich alles einmal selber. Bevor ich es andere machen lasse, damit ich einfach weiß, wie arbeitsintensiv ist das. Auch so Elo-Page würde ich gerne abgeben, aber ich dachte mir, nee, ich muss einmal alles aufsetzen, alles einmal designen, einmal anlegen, damit ich echt weiß, was so dahinter steckt. Ne?
Ja.
Und kann ich halt nur empfehlen, alles einmal selber machen und dann das, wo so das Herz aufgeht, man die volle Erfüllung hat, das machen und den Rest abgeben, weil es gibt immer Leute, die das gern machen. Und das
absolut.
War bei Tina zum Beispiel, die mich seit Mai als Assistenz unterstützt, halt so, ich hasse recherchieren, ne? Also ich will was und dann müsste ich jetzt 1,5 Stunden irgendwie YouTube-Videos anglotzen und recherchieren und dann würde ich denken, okay, mach ich's nicht.
Oh Gott, ich bin genauso, ohne Scheiß. Super geil, ja, perfekt. Aber dann weiß man auch, dass es jemand ordentlich macht. Sehr geil, ja. Sehr, sehr geil. Um jetzt nochmal so einen Schritt weiter zu gehen, also Content, du hast Unterstützung und bist da gerade in so einer halben Findungsphase. Ich glaube, aber du weißt auch schon so richtig, was dir Spaß macht. Also man merkt es dir auf jeden Fall an, dass du krass Spaß einfach am Content hast und in die Story reden und so weiter, in die Kamera sprechen und so weiter. Wo beginnt bei dir der Verkauf? Gibt's da überhaupt eine Grenze? Dass du sagst, so ab jetzt wird verkauft für 3 Wochen und danach ist wieder komplett Content oder wie handhabst du das?
Oh, ich glaube, ich bin der intuitivste, spontanste Mensch ever, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht gut mit Grenzen arbeiten und mit so, okay, hier ist das Launch und hier ist nicht. Erzählen einem ja auch ganz viele Marketing-Gurus,
ja,
mit denen ich auch schon, wo ich auch schon gecoacht wurde, nennt sie, du musst das machen und dann ist die Launchphase und dann musst du hier die Gespräche führen, weil dann beginnt das und das. Und ich habe das halt probiert und habe mich halt mega weird dabei gefühlt. Und ich glaube, für manche sind Strukturen gut. Und es gibt aber auch Menschen, die dann nicht mehr kreativ sind und die gar nicht mehr dann die Energien raustransportieren können, die es braucht, um auch wieder jemanden in diese Energie zu holen. Ne? Und ich habe halt gemerkt, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt, Auftragslage war echt richtig schwach gewesen und dachte mir, woran liegt das? Und dann dachte ich mir halt, okay, ich führe gerade hier einen Pressure von jemand anderem aus und mache seitdem eigentlich super intuitiv. Und es beginnt bei mir, ist eigentlich fließender Übergang. Also wenn ich sehe, da ist Bedarf, weil die Community mir spiegelt, ich habe da gerade mega die Issues, denke ich mir, lass doch dazu mal einen Workshop machen. Und dann frage ich, habt ihr Bock auf einen Workshop? Und dann stimmen 30 Leute für Workshop ja an. Und dann schicke ich den, dann mache ich mal über eine Nachtaktion, mache mir das Workshop-Konzept, setze das auf Elo-Page auf und am nächsten Tag haue ich denen den Link raus und sage, habt ihr Bock? Und es steht eigentlich noch nichts außer dieser Link. Und alle haben sich angemeldet und ich dachte, okay, wenn 10 Leute dabei sind, das wäre schon richtig geil.
Mhm.
Und im Endeffekt waren wir dann 30 Leute und ich dachte mir, alter Falter, ich scheiß mir gleich in die Hosen, weil ich müsste mal anfangen, auch was zu machen. Und dann fließt das aber. Und dann habe ich irgendwie 2 Wochen vorher das Konzept dann geschrieben, eine Präsi gemacht, mir ein paar schöne Spielerchen einfallen lassen. Das war einfach nur das Geilste ever. Aber hätte ich das zu einem Zeitpunkt geplant, wo ich es nicht gefühlt hätte, wäre es niemals so gut geworden.
Ja, das kenne ich auch von mir, dass ich weiß, okay, ich will einen Online-Kurs machen. Das war ja dann letztes Jahr so, dass ich aus meinem Mindful Seller Workshop war das ja erst, dann wirklich einen Online-Kurs mache, den ich dann immer wieder verkaufen kann. Und ich wusste, ich muss den machen. Und dann habe ich bestimmt 2, 3 Wochen nur damit verbracht, Trello-Boards anzulegen, wo ich plane, wie ich den mache. Und meine Assistentin, die Silvi dann noch in den Wahnsinn getrieben, glaube ich. Und dann habe ich irgendwann bemerkt, ey, ich verbringe gerade so viel Zeit damit, mich selber zu sabotieren und etwas zu planen, was ich jetzt nicht planen kann. Weil ganz oft ist das ja dann auch so, dass man ein neues Produkt gar nicht so richtig, man muss das erstmal alles durchmachen und so ungeplant da durchgehen und aufnehmen und löschen und neu konzipieren und da halt voll reingehen in diesen Dschungel, weil du kannst nicht etwas planen, was du vorher noch nie gemacht hast. So.
Ja, das ist so strange und vor allem, es wird ja erst richtig gut durch den Prozess und nach dem ersten Runde optimierst du wieder, machst du eine 2. Runde, dann optimierst du wieder und dann es wird halt immer, immer geiler. Also es ist jetzt nicht so, dass es vorher schlecht ist, es wird einfach nur anders und noch mehr bedürfnisorientierter, was so die Community angeht.
Voll. Willst du dir mal erzählen, was du so für Produkte hast?
Also ich habe, ich finde dieses Workshop-Format, ich habe es so gefeiert, diesen Reels-Workshop, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, das ist schon so meins und ich will jetzt regelmäßig so Workshop-Formate geben, die ich einmal live gebe, ne, so dass wir wirklich interagieren können und auch mit den Leuten uns die Profile angucken können, ihre Issues, also ihre Probleme und das live machen können und danach drehe ich den nochmal ab, dass es ein Do-it-yourself-Workshop wird für Leute, die zum Beispiel nicht teilnehmen konnten oder für die, weißt du, manchmal ist das Thema zum Beispiel Reels noch gar nicht dran für dich und irgendwie so 2 Monate später denkst du dir so, geil, jetzt will ich loslegen und dann will ich halt einfach so eine kleine Online-Bibliothek einfach anlegen mit Do-it-yourself-Workshops zu verschiedenen Themen, die ich halt auch einfach fühle. Also dieses Workshop-Format ist halt mega, liegt mir mega am Herzen.
Wenn ich da mal ganz kurz nachfragen darf, weil ich das immer total interessant finde, weil wir ja online etwas den Leuten beibringen müssen. Ich da halt auch immer hinterher bin, wie kann ich das jetzt auch didaktisch so gut aufbereiten, dass die Leute das auch verstehen und umsetzen, weil vor Labern kann ich die halt 3 Stunden, aber zum Umsetzen, ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Da hatte ich extrem viele Learnings. Kannst du da den Leuten noch vielleicht so ein paar Tipps geben, weil Workshop ist ja so ein eigenes Format, worauf die da so achten sollten, was du da so für Learnings hattest?
Ja, also für mich größte Learning war eigentlich kurz und knackig. Also ich muss nicht rumpalabern und ich hasse es selber. Waste of time ist sowas, was für mich gar nicht geht. Und deswegen komme ich einfach auf den Punkt, die wichtigsten Sachen und der Reels-Workshop, jetzt geht zum Beispiel 55 Minuten. Da ist wirklich alles drin, was ich dazu geben kann. Und es ist wirklich nur, also eigentlich dürfte es nur Aha-Momente hageln. Und dann habe ich quasi noch so ein Workbook dazu, was die Leute entweder am PC machen können oder sich ausdrucken können. Dann haben halt auch versucht, dass es sowohl für so haptische Menschen, die was anfassen müssen, was gibt, als auch für Menschen, die eher digital arbeiten. Und dann hat Tina da noch so eingebaut, dass das so eine Spalten sind und die dann direkt da reinschreiben können und alles sowas. Dann haben wir noch, und ich gucke halt, was könnte die Leute davon abhalten, diesen Workshop zu machen? Und das war zum Beispiel bei mir das Thema, oh, ich habe aber keinen Musiksticker und ohne richtige Musik fetzt es nicht, weil dann ist es ja aufwendiger. Und dann habe ich wieder mega lange recherchiert, wie man diesen Musiksticker wiederbekommt oder diesen klassischen Wechsel ins Creator Studio, dann kommt der, sondern viele wollen ja trotzdem ein Unternehmenskonto dann zurückgehen. Und dann habe ich wirklich gefühlt, tagelang recherchiert, bis ich es dann raus habe. Und die kriegen jetzt als Bonus, wenn sie den Reels-Workshop buchen, noch die Anleitung dazu, wie die ihren Musiksticker wiederkommen. Deswegen wieder eine Ausrede weniger, deswegen man das Thema nicht angeht. Ne? Und ich finde am Ende immer mega geil, so Aha-Momente teilen.
Ja.
Dass jeder sagt, okay, mein größtes Learning. Und das sollen die dann in die Kommentare, also gibt es quasi auch bei EduPage in diesem Workshop so eine Kommentarsammlung, wo jeder nochmal seinen Aha-Moment reinschreiben soll, dass es wie so eine Sammlung an Aha-Momenten ist. Und das ist quasi, wenn man sich das durchliest, bevor man seinen Aha-Moment reinhaut, dass einfach das nochmal im Hirn nochmal so aufploppt. So, ach ja, stimmt, das war, ach ja, stimmt, das war. Und da nochmal so ein Batching an
Aha-Momenten. Das heißt, so einen Online-Workshop gibst du gar nicht irgendwie über Zoom oder so, sondern das machst du in EduPage, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Verstanden habe oder du legst es als Produkt an?
Ich drehe es einmal online live in einem Zoom und so, dass ich quasi einmal das Konzept habe und an dem nächsten Tag und der nächsten Woche drehe ich das Ganze dann nochmal über Loom. Ich weiß nicht, wer das kennt, LOOM. Da kann man quasi sich selber und den Bildschirm filmen und dann drehe ich es darüber nochmal ab. Mit den Slides, weil ich finde immer Präsentationen, wo man das Gesicht nicht sieht, da bin ich immer weniger dran, als wenn ich irgendwie jemand sehe, der mit mir spricht. Und das war auch ein Learning, dass man dann besser dran bleibt. Dann drehe ich das nochmal ab und dann stelle ich es bei EduPage nochmal als richtiges Produkt, so dass es dann ein passives Einkommen ist, was unabhängig ist von deiner Arbeitszeit.
Ja.
So dass ich quasi für auch wieder mehrere Menschengruppen was habe, die live dabei sein wollen und die in ihrem eigenen Tempo lernen wollen.
Das heißt, das Produkt ist immer verfügbar. Und das ist jetzt nicht so, dass du sagst, so ich will das jetzt nochmal 2 Wochen lang im April verkaufen, sondern das läuft quasi immer. Und ist so passiv. Und dann gibt es zwischendurch noch deine 1:1-Coachings. Ist das richtig?
Genau, ja. Also noch ganz kurz zu diesem, das läuft jetzt noch so und so lang und dann gibt's es nicht mehr. Ich denke mir halt, warum soll ich es limitieren, wenn es ein Thema ist, was allgegenwärtig ist? Ich bin auch so ein Anti-Limitierungstyp und es gibt's jetzt bis hier noch dann und dann für den und den Preis und dann die und die Prozente. Hasse ich selber, springe ich nicht drauf an, deswegen mache ich das selber nicht, da würde ich mir irgendwie voll unauthentisch bei vorkommen. Und ja, genau. Dann gibt's halt noch die 1:1, wo es wirklich mega intensiv ist. Ich habe auch, da war ich auch im Coaching, da wurde mir gesagt, Nancy, du gibst entweder 60, 90 Minuten, dann fällt der Hammer, dann ist Schluss und dann müssen die Leute alleine in die Umsetzung kommen. Und ich dachte mir so, das widerspricht zu meinem kompletten Wesen. Und ich liebe es einfach, das vorzubereiten, für die zu recherchieren. Wir schreiben die ganze Zeit so hin und her. Ich schicke den kleine Mini-Tutorials, filme denen immer alles ab, wenn die Fragen haben. Und das ist für mich so over-delivering. Und dann sage ich lieber, ich nehme einfach weniger Leute, weil ich es halt einfach emotional nicht schaffen würde oder einfach, ich würde es einfach nicht schaffen, mehr zu nehmen und nehme einfach weniger und mache dann aber genau mein Ding.
Wow, Nancy. Ich finde das super schön, wie du darüber sprichst, über deine Arbeit. Also dieses Over-Delivern, das kenne ich auch sehr gut. Und ja, deswegen brauchte ich dann irgendwie im Dezember auch mal eine Pause. Ich hatte mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei dir auch mal gelesen, dass du so das Thema Hochsensibilität aufgegriffen hattest. Mhm. Und ich finde es auch schön, dass du so diese emotionale Seite, ich meine, das tun wir ja alle, so mit reinnimmst, weil es einfach nicht zu trennen gilt. Das ist dir wichtig, oder? Dass die Leute wissen, wer du bist, dass du auch hochsensibel bist, dass du da voll into bist, um auch die richtige Zielgruppe anzuziehen, oder?
Ja, das und dass die auch verstehen, warum ich manchmal vielleicht in ihren Augen weird bin, wenn die halt nicht hochsensibel sind. Ne? Ja. Und auch so für meine eigene Abgrenzung, dass man wirklich sagt, okay, wo ist die Grenze zum ich overdeliver so much, dass ich ausbrenne. Ja. Halt, ne? Ja. Und da muss man, also das war schon krass gewesen letztes Jahr im Mai, Juni oder so, da hatte ich ja Panikattacken und so richtig Burnout und konnte so zwei Wochen lang wirklich nicht mehr aufstehen aus dem Bett, weil ich so doll Schwindel hatte, dass es mich gleich niedergerafft hat, aber einfach nur, ich habe over-delivered on stop. Ich habe 5 Coachings an einem Tag gehabt. Als Hochsensible musstest du dir, oder 4 Coachings musstest du dir halt mal reinziehen. Wenn ich es jetzt zurückblickend betrachte, denke ich mir, wie dumm eigentlich, aber das sieht man halt in den Situationen einfach selber nicht. Und da braucht man entweder Leute, die einen spiegeln, oder man muss halt super selbstreflektiert sein.
Ja.
Ja. Und da habe ich mich das erste Mal auch mit dem Thema Hochsensibilität so richtig auseinandergesetzt, was das bedeutet. Und seitdem habe ich für mich einfach so Mittel und Wege gefunden, wie ich das erstens kommunizieren kann und zweitens kein schlechtes Gewissen mehr habe und drittens mir selber Grenzen in meiner Tagesplanung oder in meiner Wochenplanung. Na, und wenn ich dann merke, okay, die Symptome fangen an, dann sage ich, okay, Leute, sorry, wir müssen einfach um eine Woche verschieben. Ich muss einfach mal rechargen.
Ja, ja, ja. Hey Nancy, ich glaube, wir müssen uns noch ein zweites Mal treffen und über Hochsensibilität und Marketing oder so und Instagram und Social Media reden, weil ich finde, dass das so ein krass eigenes Feld nochmal ist und diese Themen ja auch immer mehr hochkommen und veröffentlicht werden und öffentlich sind. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Finde jetzt aber, dass das ein ganz schöner Abschluss ist. Was ich jetzt tatsächlich mitgenommen habe, auch nochmal aus dieser Folge mit dir, ist, dass es wie immer keine Regeln gibt und dass wir alle selber unsere Regeln machen. Die einen mögen Limitierungen, die anderen nicht. Es gibt Selbstständige, die haben noch eine Teilzeitstelle. Es gibt kein richtig und falsch und wir müssen aufhören, sage ich ja auch immer meinen Kundinnen und meinen Followern, uns immer an diesen großen ranzuhangeln und zu denken, so und so muss das sein. Ich muss einen Online-Kurs machen und eine Website und einen Podcast und Pinterest und bla 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 und was ich wo laut sprechen und dann bin ich erst erfolgreich. Nein, ihr müsst herausfinden, was ihr wollt. So, und das, finde ich, hast du ziemlich schön heute hier ausgedrückt. Und damit würde ich sagen, Nancy, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Was machst du heute noch in Mexiko?
Ich mache heute noch Spanischunterricht. 3 Stunden ziehe ich mir rein, weil ich denke, ich muss auch die Sprache können von dem Land, wo ich jetzt 3 Monate bin. Ne? Deswegen wird heute noch ordentlich Spanisch geballert.
Geil. Mhm. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im Internet.
Ja, bis dann, ihr Lieben. Dankeschön.